So, weiter geht's mit Darstellungstheorie. Letztes Mal haben wir uns erinnert, was Konjugiertenklassen sind und wir haben beispielsweise 16 besprochen, das war die symmetrische Profession 3. Wir haben das Thema in der Übung dann nochmal ein bisschen vertieft. Morgen ist schon wieder Übung, da können wir dann gucken, was uns wieder eingefallen ist und was wir noch auffrischen wollen. Und jetzt schließen wir Kapitel 2 ab. Klammer 2.17 behandelt sogenannte Klassensummen. Wir haben, weiß gar nicht, habe ich das letztes Mal mit angeschrieben, die Klassensummen für die konjugierten Klassen? Möglicherweise nicht. Wahrscheinlich habe ich nur daran erinnert, was konjugierten Klassen sind. Genau, dann muss ich das also jetzt noch machen. Das ist dann eine Fortsetzung der Definition vom letzten Mal. Die Notation für konjugierten Klassen hatte ich aber, glaube ich, wiederholt. Nämlich, dass wir uns ein Gruppenelement nehmen, dann hoch ganz G schreiben, hoch groß G, für die konjugierten Klasse. Hatte ich das letztes Mal noch wiederholt?
Ja, in der Übung.
In der Übung, okay. Das sehe ich jetzt nicht. In der Vorlesung nicht. Dann mache ich das jetzt der Vollständigkeit halber hier aber auch nochmal. Das ist X aus G. Das ist X hoch G. Die konjugierten Klasse von X. Den G. Und hier ist wirklich alles wichtig. Dieses Hoch G sagt ja, dass wir mit allen Gruppenelementen konjugieren. Und das ändert sich, wenn wir die konjugierten Klassen einer Untergruppe betrachten, wenn der X liegt. Jedenfalls kann es sich ändern. Das heißt, X hoch G ist das Ende aller konjugierten X hoch klein G. Das G kommt und jetzt kann ich in die Gruppenalgebra gehen und kann da die Summe über alle Elemente aus einer konjugierten Klasse bilden. Das ist die sogenannte Klassensumme. Dann gehe ich also in die Gruppenalgebra KG, wo ich Gruppenelemente addieren kann. Das ist ja sonst ein bisschen komisch. Und da ist die Klassensumme. KS von X. Die Klassensumme x definiert durch ks von x ist die Summe über alle Konjugierten von x in der Gruppe. Das brauchen wir jetzt für den 2.17. Sagen wir unsere üblichen Voraussetzungen. Und da sei K algebraisch abgeschlossen und A halb einfach. So, dann haben wir zwei Aussagen. Die erste ist, dass wir die Anzahl der bezüglich Isomorphie unterschiedlichen A-Modulen, die es gibt, rausfinden können, indem wir einfach nur nach A selbst gucken. Wir nehmen das Zentrum, bestimmen davon die Dimension als Vektorraum über K. Und diese Dimension ist die Anzahl der Möglichkeiten, die es gibt für einfache A-Modulen, wenn man A-Isomorphe sozusagen als gleich betrachtet. Wenn man das jetzt formal direkt ausdrücken will, dann würde man sagen, okay, A-Isomorphie bei diesen einfachen Modulen beschreibt eine Äquivalenzrelation. Dann kann man sich diese Klassen angucken. So werde ich das jetzt formulieren. Ich werde mir die A-Isomorphie-Klassen angucken, einfacher A-Modulen. Und deren Anzahl ist genau die Dimension vom Zentrum von A über K, also aufgefasst als Vektorraum. Und das kommt jetzt bestimmt vor. Das sind die, die sich Serie 3 schon angeschaut haben. Das ist nämlich der Teil des Lemmas, den ich als Übungsaufgabe gelassen habe. Da muss man so ein bisschen die Informationen zusammenpuzzeln, die wir schon haben. Also, das kann ich. Entweder das ist jetzt schon auf der 3 oder es ist auf der 4. Vergessen. Weil ich Serie 4 jetzt auch gerade beschrieben habe und deswegen irgendwie in meinem Kopf sich vermischt hat, was los ist. Und Teil B ist jetzt der, wo die Klassensummen vorkommen. Da brauchen wir wieder, dass die Ordnung von G nicht durch die Charakteristik von K teilbar ist. Und dann nehmen wir uns jetzt Repräsentanten her für die KG-Isomorphie-Klassen einfacher KG-Modulen. Wir betrachten also jetzt den Spezialfall, dass die Algebra A die Gruppenalgebra ist. Dann werden wir sehen, dass man die Ordnung von G schreiben kann als Summe von Quadraten. Und zwar schauen wir uns die Dimensionen dieser Modulen an, V1 bis Vn, bilden wir das Quadrat und dann daraus die Summe. Und da kommt magischerweise die Gruppenordnung raus. Mehr. Wir zeigen, dass die Klassensummen, eine K-Basis bilden für das Zentrum der Gruppenalgebra. Anzahl dieser KG-Isomorphie-Klassen dasselbe wie die Anzahl der konjugierten Klassen der Gruppe G. Das ist eine spannende Information, die da mit drin steckt. Sehr viel dazu sagen. Ich werde mich ein bisschen beherrschen. Wir gucken gleich, was wir da alles zu zeigen haben, aber einen Kommentar vielleicht. Diese Formel hier, die ist aus verschiedenen Gründen ganz toll. Wenn die Gruppe zum Beispiel nicht zu groß ist, sodass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, wie man die Gruppenordnung überhaupt als Summe von Quadraten schreiben kann, dann kann man das benutzen, um einzugrenzen, was es für mögliche Dimensionen gibt für einfache Modulen. Ja, ich habe es schon angedeutet. Teil A, Übungsaufgabe. Und bei B, ja, da haben wir irgendwie sehr viel Kram zu zeigen. Also einmal hat man diese Formel für G, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Dann die Aussage mit den Klassensummen. Ja, was ist denn da alles zu zeigen? Wenn man zeigen will, dass die eine Basis bilden für das Zentrum der Gruppenalgebra, dann muss man ja erstmal sich überlegen, dass die überhaupt da drin sind. Wir müssen also erstmal zeigen, dass diese Klassensummen überhaupt Elemente des Zentrums der Gruppenalgebra sind. Und dann kümmern wir uns um die Basiseigenschaften, und das ist dann die Nennung in Algebra, erzeugende Eigenschaft und lineare Unabhängigkeit. Und dass die letzte Aussage folgt dann aus dem, was wir davor schon gezeigt haben. Okay, überlegen wir mal, ob wir da irgendwas benutzen können von vorher. Ich habe ja gesagt, B soll quasi eine Spezialisierung sein.
von A, und dafür müssten wir dann einmal gucken, ob denn die Gruppenalgebra halt einfach ist. Das ist sie aber mit dem Satz von Maschke,
weil wir in B vorausgesetzt haben, dass die Charakteristik von K kein Teiler von G ist. Und dann ja, zitieren wir einfach Zeug, das wir wissen, um auf diese Formel für die Dimensionen zu kommen. Das ist nämlich dann dieser Satz 2,15, dieser große Satz mit den vielen, vielen Eigenschaften und da Teil A, B und C. Jetzt machen wir weiter mit dem Zentrum der Gruppenalgebra und mit den Klassensummen. Da möchte ich erstmal so eine Klassensumme hernehmen und zeigen, dass die im Zentrum der Gruppenalgebra liegt. Das Zentrum besteht aus allen Elementen, die bezüglich der inneren Algebra-Multiplikation mit allem vertauschen. Und wenn wir uns nochmal klar machen, wie so ein Element aus der Gruppenalgebra ausgeht, ich mache jetzt das Schnellzettel auf, dann ist es ja so eine Binärkombination, Lambda 1, G1, Lambda A, GK, wobei die Lambdas aus dem Körper kommen und G1 bis GK irgendwelche Gruppenelemente sind. Die Gruppenelemente bilden ja gerade eine Basis für die Gruppenalgebra. Dementsprechend sehen dann alle Elemente aus der Gruppenalgebra so aus, weil wir brauchen nur die Vektorraumstruktur. Jetzt möchte ich mir gerne ein bisschen Arbeit sparen. Ich möchte nicht so eine Klassensumme hernehmen und dann so einen allgemeinen Ausdruck und dann irgendwie damit rumfühlen, sondern ich möchte möglichst wenig Arbeit haben und deswegen möglichst gut vorher nachdenken, was für eine Vertauschbarkeit brauche ich denn und was kriege ich dann geschenkt durch die Rechenregeln in der Algebra. Na, zunächst mal könnte man ja sagen, die Gruppenelemente sind genau die, also bilden eine Basis für den Vektorraum. Und wenn ich zeige, dass die Elemente mit jedem Basiselement vertauschbar sind, dann ist es schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Dann brauche ich nämlich nur noch die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Dann liefern mir die Rechenregeln in der Algebra, dass ich dann auch mit so einer Linearkombination vertauschbar bin. Also fange ich damit an, dass ich zeige, dass eine Klassensumme mit einem Gruppenelement vertauschbar ist. Und dann zeige ich noch, dass dabei das mit der Skalarmultiplikation verträglich ist. Und danach sind es dann nur noch Rechenregeln, damit man auf solche Ausdrücke kommt. Das ist die Idee. Deswegen fange ich jetzt damit an, dass ich mir erstmal nur ein Gruppenelement schaffe. Also X ein Gruppenelement, für das ich mir gleich die Klassensumme angucke. Und jetzt G ein Gruppenelement, das ich als Basisvektor interpretiere. Und dann schaue ich mir an, was passiert, wenn ich die Klassensumme von X bilde und die mit der inneren Multiplikation der Gruppenalgebra verknüpfe mit G, von links und von rechts. Eigentlich möchte ich zeigen, dass das hier gilt. Es ist egal bei der inneren Verknüpfung, ob ich die Klassensumme von X von rechts mit G verknüpfe oder von links. Das will ich zeigen. Kunstgriff, der aus der Gruppentheorie inspiriert ist. Ich weiß ja, dass G in der Gruppe einen Basis hat und dann kann ich von links damit verknüpfen und bekomme dann das. Das ist gleichwertig und ich zeige es runter. Wir sehen gleich, warum das gleichwertig schöner ist. Dazu rechne ich jetzt erstmal los und setze ganz viel Zeug ein. Summe über alle y aus der konjugierten Klasse von x, y und dann Klasse g. Und jetzt benutze ich die Rechenregeln in der Gruppenalgebra, um das da reinzuziehen. Das ist wie ein Distributivgesetz und ich benutze es jetzt halt direkt einmal von links und einmal von rechts. Dann habe ich da die Summe stehen über y aus der konjugierten Klasse von x und dann über g hoch minus 1 y Kringel g. Aber Moment, das ist doch jetzt die innere Multiplikation in der Gruppenalgebra, aber angewandt auf Elemente, die alle in meiner Gruppe G liegen. Dann ist es einfach nur die innere Verknüpfung der Gruppe G. Was hier steht, ist also nichts anderes als y konjugiert mit G. So, jetzt starren wir da mal kurz drauf. Ich summiere alle Konjugierten von x in der Gruppe G auf. Und anstatt jetzt die Elemente selbst aufzusummieren, konjugiere ich die nochmal mit einem festen Element g. Aber ich gehe doch hier sowieso durch alle Konjugierten durch. Das heißt, alles, was diese Konjugation mit dem kleinen g noch macht, ist, dass hier die Reihenfolge der Summanden verändert wird. Aber sonst passiert nichts. Das heißt, es ist einfach dasselbe wie die Klassensumme von x. Und mit diesem kleinen Trick haben wir dann, ohne dass es zu nervig wurde, gesehen, dass diese Klassensumme sich zumindest erstmal mit jedem Element g,
das ist damit kommutiert. Und dann gucken wir uns noch an, was die Skalarmultiplikation macht. Und dazu nehme ich jetzt Lambda mal g, Klassensumme von x und darf jetzt ja schon benutzen, dass das g mit der Klassensumme von x kommutiert. Und jetzt benutze ich auch wieder einfach nur Rechenregeln in der Algebra. Also zunächst mal ist bei der Skalarmultiplikation ja egal, das ist eine unserer Rechenregeln, ob man erst hier das Gruppenalgebren-Element bildet und dann die innere Multiplikation nimmt oder ob man die innere Multiplikation nimmt und das dann als Vektor auffasst und dann von links Skalar multipliziert mit Lambda. Das ist egal. Also kann ich schreiben Lambda mal in Klammern g Kringel Klassensumme von x. Dann kann ich da die Reihenfolge vertauschen, das hier oben. Ups. Lambda mal Klassensumme von x Kringel g. Ja, und dann kann ich noch benutzen, dass wir auch bei den Rechenregeln haben, dass ich den Skalar irgendwo hinziehen kann. Das ist also auch wieder irgendeine Rechenregel. Habe ich das irgendwo hingeschrieben, welche Rechenregel das ist? Nö. Ja, das kann ich jedenfalls nachgucken, wenn das jemand nochmal haben möchte. Also diese Rechenregel war, ja, das war wie so eine Art Assoziativgesetz, aber so ein gemischtes für die Skalarmultiplikation und die innere Multiplikation. Da stand das alles. Also dass man da so umklammern darf und dass man den Skalar überall hinziehen darf. Dementsprechend kann ich das so schreiben, Klassensumme von x und dann Kringel mal g. Und jetzt sehen wir, dass wir insgesamt die Reihenfolge vertauscht haben in der Kringelmultiplikation. Und das reicht, denn wenn ich gezeigt habe, dass für jeden einzelnen Term in so einer Linearkombination ich die Vertauschbarkeit habe, dann auch für die Linearkombination insgesamt, dann muss ich dann einfach zum Distributivgesetz und vertausche mit den einzelnen Leuten, dann bin ich fertig. Diese beiden Sachen folgt also. Dass die Klasse im Zentrum der Gruppenalgebra liegt. Und jetzt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Denn was jetzt noch fehlt, zu zeigen bleibt, was noch fehlt, ist halt das Basiszeug. Also lineare Unabhängigkeit und die erzeugende Eigenschaft. Wir müssen wirklich beides zeigen, weil wir überhaupt keine Anhaltspunkte über die Dimension haben. Sonst könnten wir uns da was sparen. Ja, hier ist meine Runde. Mal gucken wir uns das an.
und der erzeugenden Eigenschaft an.
Was brauche ich denn? Wir haben uns ja vorhin mal angeguckt, wie so ein Element aus der Gruppenalgebra ganz allgemein aussieht. Da oben steht eins. Jetzt wollen wir aber nur die Erzeugungseigenschaft haben für Elemente des Zentrums. Das heißt, wir schreiben uns eine lineare Messung hin, um diese allgemeine Ausdrucksweise zu haben, aber haben im Hinterkopf, dass wir nur Elemente betrachten, die aus dem Zentrum der Gruppenalgebra kommen. Z aus dem Zentrum von KG. Und ich schreibe jetzt einfach eine Linearkonversion hin, ohne die ganze Notation nochmal separat einzuführen. Genau, Z zu einer Linearkonversion. Lambda G mal G, wobei G über die ganzen Gruppenelemente läuft. So haben wir das am Anfang mal gemacht, als wir über die Gruppenalgebra gesprochen haben. Und jetzt möchte ich irgendwie rausbekommen, dass ich das schreiben kann als Linearkombination von Klassensummen. Na gut, was weiß ich denn? Das Ding liegt im Zentrum der Gruppenalgebra, ist also mit allen Vektoren, mit allen algebraischen Elementen vertauschbar, insbesondere mit allen Gruppenelementen. Das heißt, egal was für ein Gruppenelement ich jetzt hier von links mit dem inversen und von rechts mit dem Element verknüpfe, so wie da oben, da muss wieder dasselbe rauskommen. Für alle die aus G ist dann G hoch minus 1, kriegen Z, kriegen G, das gleiche wie Z. Und das möchte ich ein bisschen anders schreiben, weil wir dann gleich was umformen können und dann was sehen. G hoch minus 1 Kringel Z. Jetzt setze ich für Z mal das ein. Summe über alle H. Das ist jetzt nicht so gut. Schreibe ich mal H aus G. Und dann Lambda H mal H. Damit dem Platz so nichts verwirrend ist. Kringel G. Und jetzt kommt wieder der gleiche Trick von vorhin. Die Verträglichkeit dieser inneren Multiplikation mit dem Bilden von Linearkombinationen, also mit der Skalarmultiplikation und der Addition, sagt uns, dass wir das quasi hier reinziehen können in die Summe. Und dann steht in der Summe über alle H aus G, G hoch, aber das Lambda kann ich nach vorne ziehen, Lambda H mal G hoch minus 1, Kringel H, Kringel G, was das gleiche ist wie die Summe über alle Lambda H und dann H konjugiert mit G, denn die innere Multiplikation eingeschränkt auf die Gruppe ist die Gruppenverknüpfung. So. Aha. Moment. Jetzt steht Z hier also einerseits so, ich gehe über diese Lambdas und über alle Gruppen, also über alle Gruppenelemente mit dazugehörigen Koeffizienten. Und jetzt gehe ich hier über alle Gruppenelemente, aber konjugiert mit einem festen Element G. Ich habe ja gesagt für alle, aber ich kann mich hier für eins entscheiden. Und da kommt auch wieder Z raus. Moment. Die Gruppenelemente bilden Basis. In einer Basis kann ich jedes Element bis auf Reihenfolge der Basisvektoren ja nur auf eine Weise schreiben. Und jetzt stehen hier zwei Linearkombinationen für das gleiche Element Z. Dann müssen die gleich sein. Hallo! In dem Sinne, dass wenn ich die Gruppenelemente jetzt quasi gleich anordne, dass dann diese Koeffizienten übereinstimmen müssen. Das heißt aber, dass diese Koeffizienten, die ich hier benutze, invariant sind unter Konjugation. Oder anders gesagt, wenn ich hier in dieser Darstellung des Elements ein Gruppenelement durch ein dazu konjugiertes ersetze, dann muss der Koeffizient, der davor steht, derselbe sein wie bei dem Gruppenelement selber. Das haben wir uns jetzt klar gemacht. Ha! Aus der Eindeutigkeit der Darstellung als Linearkombination in G, und hier benutze ich das G eine Basisbildung für die Gruppenalgebra, folgt jetzt, dass in der Darstellung von Z zueinander konjugierte Gruppenelemente den gleichen Koeffizienten haben müssen. Gut, das können wir uns ja erstmal nur merken.
in der Darstellung von Z alle Elemente aus einer konjugierten Klasse X und G den gleichen Koeffizienten aus K haben, und zwar für alle Gruppenelemente X. Und dann kann es jeweils ein unterschiedliches Körperelement sein, aber innerhalb der konjugierten Klasse ist es immer dasselbe. Deswegen schreibe ich nochmal G aus. In Wirklichkeit ist es also so bei diesen Linearkombinationen für solche Elemente, dass die Gruppenelemente sozusagen so geordnet, wie tauchen die auf? Sortiert. So, man kann die Linearkombinationen jetzt so sortieren, dass da immer Gruppenelemente nacheinander kommen, die zur gleichen konjugierten Klasse gehören. Die kann ich dann immer alle zusammenfassen, schreibe den gleichen Koeffizienten davor. Und so organisiere ich die ganze Linearkombination. Aber was passiert denn dann? Na, wenn ich zusammenfasse, addiere ich die zueinander konjugierten Gruppenelemente und habe den gleichen Koeffizienten davor. Ich bilde also genau so eine Klassensumme. Was das jetzt also heißt, ist, dass ich in Wirklichkeit Z schreiben kann als so eine Summe. Na, wie mache ich das? Ich glaube, ich möchte einfach den Vertretern für die konjugierten Klassen Namen geben und möchte dann dadurch ausdrücken, dass ich hier in der Linearkombination die Sachen so hinsortiere. Dafür brauche ich dann bestimmt irgendeinen Buchstaben. Genau, sein M aus L. Es gibt immer mindestens eine konjugierte Klasse, denn Gruppen sind immer nicht leer und das Einzelelement der Gruppe bildet immer eine konjugierte Klasse ganz alleine. Das heißt, es gibt immer welche. Sein M aus N und M und ein X1 bis M aus G genau oder Vertreter der paarweise verschiedenen konjugierten Klassen. Ich möchte also gerne jede konjugierte Klasse genau einmal sehen. Zu welcher konjugierten Klasse das gehört, halte so einen Vertreter fest, sortiere alles dazu, was zur gleichen konjugierten Klasse gehört, schreibe die Klassensumme hin, denn ich brauche ja alle, und dann den Koeffizienten, der dazu gehört, davor. Und dann kommt die nächste konjugierte Klasse. Und so sortiere ich mir das hin, dann bekomme ich so eine Darstellung. Und jetzt habe ich plötzlich eine Linearkombination in den Klassensummen, wie gefordert. Also erzeugen die Klassensummen tatsächlich das Zentrum der Gruppenalgebra. Das heißt, ich mache jetzt mal so lineare Algebra-Sprech und lineare Algebra-Notation. Das heißt, das kleine Z liegt im Erzeugnis der Menge der Klasse. So, und dann kommt noch lineare Unabhängigkeit. Zeilen hingequetscht, die ist einfacher. Dann nehme ich mir die gleichen Vertreter her. Ich führe also nicht die ganze Notation nochmal ein, sondern schreibe nur nochmal hin, dass x1 bis xm Vertreter sein sollen. Da oben steht es noch, sein wieder. x1 bis xm, okay. Vertreter der paarweise verschiedenen privilegierten Klassen, so wie vorher. Und dann schreibe ich jetzt den Nullvektor in der Gruppenalgebra als Linearkombination. Nehme ich mir also Koeffizienten her, μ1 bis μn, bis k, so dass der Nullvektor der Gruppenalgebra sich schreiben lässt als μ1 mal Klassensumme x1 und so weiter bis hin zu μm Klassensumme xm. Und dann starren wir da einmal kurz drauf. Hier durchlaufe ich ja, indem ich das wieder quasi expandiere und vergesse, dass es so schön geordnet war, dadurch laufe ich ja alle Gruppenelemente, denn jedes Gruppenelement liegt in einer konjugierten Klasse. Also durchlaufe ich hier einmal die komplette Basis, mit der wir angefangen haben, also die Gruppenelemente, und habe dann eine Linearkombination da stehen in der Basis G, die den Nullvektor ergibt. Aber naja, es ist eine Basis. Da müssen dann alle Koeffizienten 0 sein. Das war's schon. Und es ist noch nicht mal wichtig, dass wir ganz G durchlaufen. Es ist wichtig, dass wir jedes Mal nur Elemente anfassen, also Vektoren, die aus dieser vorher festgelegten Basis G kommen. Selbst wenn wir die nicht alle benutzen würden, hätten wir da immer noch eine Teilmenge an der linear unabhängigen Menge über K. Das ist schwierig. Ich möchte das so hinschreiben, dass es korrekt ist, aber auch kurz.
Die Klassensummen sind ja im Allgemeinen keine Gruppenelemente.
Die Summanden hier in den Klassensummen, das sind Gruppenelemente. Ich kürze es mal ab. Ja, die Summanden in den Klassensummen, Elemente, die G sind, und zwar paarweise verschiedene, weil jedes Element nur in genau einer Klassensumme vorkommen kann, auch nur einmal. Und G sind. Und G eine Basis, also linear unabhängig. Müssen μ1 bis μn alle 0 sein. Das war der Einstieg.
Da gucken wir uns noch ein kleines Beispiel zu an.
In diesem Lemma steckt sehr viel. Manches davon können wir erst später zu schätzen wissen, wenn wir merken, auf wie viele unterschiedliche Arten wir es benutzen können. Das wird dann später wirklich so ein Wunderhammer. Und einen Aspekt greife ich jetzt raus im nächsten Beispiel, bevor wir dann zu Kapitel 3 kommen. Und in Kapitel 3 sehen wir dann haufenweise unterschiedliche Anwendungen.
Bei welcher Nummer wir sind? 18? Vielleicht? Ja, 18.
Da möchte ich mir die alternierende Gruppe Alt 4 angucken.
Vielleicht hat jemand das ja gemacht als Übung, aufbauend auf dem, was wir in der letzten Übung besprochen haben.
Alt 4 hat insgesamt 4 konjugierten Klassen. Da haben wir einmal die konjugierte Klasse, die nur aus dem Ich habe angefangen, das zu besprechen, aber ich hatte es, glaube ich, nicht komplett aufgelöst, was da passiert. Da haben wir einmal die Doppeltransposition, das sind 3 Stücke und die sind alle zueinander konjugiert, die bilden eine Klasse. Dann haben wir natürlich die identische Abbildung, die bildet auch eine Klasse. Und dann ist immer die interessante Frage, was passiert, wenn man jetzt nur noch Elemente des gleichen Typs hat? In wie viele verschiedene konjugierten Klassen zerfallen die vielleicht?
Da haben wir 3 Zyklen.
Und in der symmetrischen Gruppe Sind 4 sind die alle kombiniert, aber in der Alt 4 nicht, dann zerfallen die in 2 Klassen.
Heißer Tipp, wenn man die Vermutung hat, dass sich da konjugierten Klassen aufsplitten, häufig ist es so, dass dann ein Element und sein Inverses nicht in der gleichen konjugierten Klasse sind. Das ist, man kann eine interessante Eselsbrücke sein, wenn man sucht, wie der was ist. Okay, gucken wir uns die konjugierten Klassen mal an. 4 konjugierten Klassen und ich kürze das jetzt mal ab. Die Menge, die nur aus der identischen Abbildung besteht, dann schreibe ich mal hin Menge der Doppeltransposition und schreibe die nicht alle hin. Und dann gibt es noch 2 Mengen von 3 Zyklen, da schreibe ich jeweils Vertreter hin. Da haben wir nämlich einmal 1, 2, 3 hoch Alt 4, das sind 4 Stück. Und dann haben wir noch das Inverse davon, 1, 2, auch nochmal 4 Stück und das sind die 4 Klassen. Vier Klassen zu haben heißt, nach dem Lehrer vorher, dass wir auch nur 4 verschiedene Typen haben von einfachen A4-Modulen. Also auf der Welt gibt es mehr, aber die sind dann immer zu einem dieser 4 isomorph. Es gibt 4 A-Isomorphie-Klassen für einfache A4-Modulen. Modulen, also in dem Fall G-Klassen, wenn G die Gruppe halt 4 ist. Also gibt es 4 halt 4 Isomorphie-Klassen einfacher halt 4 Modulen. Das ist jetzt sozusagen eine Anwendung oder die Umformulierung dessen, was wir dafür Alt-4-Gründen gemacht haben, für die Gruppenalgebra, für die Gruppe Alt-4 selbst. Und das ist alles zulässig, weil wir eine Korrespondenz haben zwischen Alt-4-Modulen und Modulen für die Gruppenalgebra. Das haben wir alles vorher geklärt, deswegen ist es okay, das so anzuwenden. 4 Typen. Heißt also, dass wenn wir jetzt an Teil B des Lemmas denken, dass wir dann da 4 solche Vertreter bräuchten und dementsprechend können wir jetzt die Gruppenordnung schreiben als Summe von 4 Quadraten. So, das ist die Info, die wir haben. Und das können wir jetzt benutzen, um Sudoku-mäßig zusammenzupuzzeln, was die möglichen Dimensionen sind für diese Modulen. Also das Puzzle ist jetzt, schreibe die Ordnung von Teil 4 als Summe von 4 Quadratzahlen. Naja, und man weiß auch immer, dass 1 davon 1 ist, weil es ja immer den langweiligen Modul gibt. So, welche Möglichkeiten haben wir? Die Ordnung von Alt-4 ist 12. Und es muss auf jeden Fall einmal 1 vorkommen, dann bleibt noch die Zahl 11 übrig, die ich dann irgendwie als Summe von 3 Quadraten schreiben will. Und dann kann man sich überlegen, naja, wenn da jetzt einmal die 4 vorkommt, dann passt es mit dem Rest schon nicht mehr. Das heißt, 4 kann nicht vorkommen und dann hat man noch die Möglichkeit, was mit der 1 da zu puzzeln, wie oft kommt die vor und die größte Quadratzahl, die noch da reinpasst, ist die 9. So, und wenn man sich da die paar Möglichkeiten, die man da so spontan sieht, hinschreibt, dann sieht man, dass die einzige Möglichkeit ist, 1 plus 1 plus 1 plus 3 Quadrat. Was anderes lässt sich da nicht hinpuzzeln. Und darin haben wir jetzt gelernt, und zwar ohne sich, wir haben uns die Module überhaupt nicht konkret angeguckt. Wir haben jetzt einfach rausgepuzzelt aus diesen Informationen, dass es 3 paarweise nicht isomorphe Module gibt für A4 der Dimension 1 und dann noch einen dreidimensionalen. So, was anderes passiert da nicht. Wir reden ja bei einfachen. Blablabla, da habe ich ja ganz viele Kommentare stehen, die mache ich gleich mündlich. Das war Lemma 2.17, da Teil B.
das 12 durch 1 plus 1 plus 1 plus 9. Die einzige Möglichkeit ist 12 als Summe, Summe von 4 Quadraten zu schreiben. Zwei weitere, und wie sehen denn dann die Wirkungen der alternierenden Gruppe dann aus? Die müssen jetzt ja irgendwie interessant sein und noch unterschiedlich. Das muss jetzt insgesamt auf drei verschiedene Arten gehen, wie die Gruppe da wirkt. Und dann kann man sich gerne noch überlegen, was es Spannendes für Dimension 3 gibt. Da möchte ich aber jetzt noch nicht zu viel verraten, weil es ein schönes Thema für die Übung ist. Und das heißt auch, dass man sich jetzt die Gruppenalgebra über C so vorstellen kann, das ist jetzt sehr umgangssprachlich ausgedrückt, die Gruppenalgebra C alt 4 kann man sich jetzt vorstellen als direkte Summe, wobei man da drei, ich sag mal, Kopien der komplexen Zahlen hat, also eindimensionale C-Vektorräume, auf denen die Gruppe halt interessant wird. Und dann hat man noch einen dreidimensionalen A4. So sieht das dann aus. Ja, Entschuldigung, nicht einen dreidimensionalen, sondern 1, 2, 3 insgesamt brauchen wir ja Dimension 12. Also 1, 2, 3 und dann hat man 3 mal Dimension 3. Entschuldigung. Ja, so sieht das dann aus. 3 mal Dimension 3, weil wir die Quadrate betrachten. Das ist jetzt ein Mini-Beispiel mit einer ganz kleinen Gruppe, wo man noch so halbwegs überblicken kann, was da passiert und wo diese Info mit den Quadraten noch einfach auszuwerten ist. Da, ich wollte quasi nur so ein Schlaglicht darauf werfen, was dann da alles möglich ist. In diesem Lemma steckt wirklich richtig, richtig viel. Und wenn man dann losgeht, dann kann man sich gucken, was sind das für Wirkungen, wie sehen die aus. So, da fängt es dann quasi an. Aber diese ganze Information bekommt man jetzt durch diese technischen Lemmata aus Kapitel 2 geschenkt. Da muss man sich nicht zu Fuß abmühen und irgendwie zu Fuß versuchen. Zum Beispiel muss man jetzt nicht versuchen, zu Fuß zu zeigen, dass es keinen einfachen zweidimensionalen A4 gibt, sondern das kriegen wir so. Das finde ich schon ziemlich nützlich. Und dann wird es interessant, dann kann man nämlich gucken, okay, wie sieht es jetzt genau aus, was sind die verschiedenen Wirkungen und so. Und das kommt dann alles rein. Das ist nämlich eine Information, bei der wir uns Mühe geben werden, die kompakt darzustellen. Das führt dann später zu Charaktertafeln. Aber bis wir da sind, müssen wir uns erstmal die Darstellungen angucken. Darstellungen sind nur ein anderer Blick auf die Theorie, die wir bisher entwickelt haben. Das heißt, da können wir erstmal wieder ganz viel ernten und ganz viel benutzen, was wir schon wissen und ein bisschen anders aufschreiben. Und Charaktere geben uns dann die Möglichkeit, die Informationen sehr kompakt zu fassen und dann auf einen Blick ganz viel zu sehen. Das ist das Thema von Kapitel 3, Darstellung und Charakter.
beginne damit, das erste Wort zu erklären. Eine Darstellung ist nichts anderes als ein LD von Homomorphismus von einer Algebra in den Endomorphismenring oder die Endomorphismenalgebra eines Vektorraums über den Körper, bei dem die Algebra definiert ist. Wir haben also immer noch die Voraussetzung von vorne. 2,1. Und dann möchte ich noch einen endlich erzeugten K-Vektorraum V haben. Und dann sage ich, dass eine Abbildung von A in die Endomorphismenalgebra von V über K eine Darstellung ist, genau dann, wenn sie ein K-LG von Homomorphismus ist. Und die Sprechweise, die wir dann später häufig haben, ist, man nimmt sich eine Darstellung der Algebra über den Körper K her. Das heißt, dann spricht man diesen Vektorraum gar nicht mit, aber der ist im Hintergrund da. Den braucht, das ist das, worauf die Algebra wirkt. Mit der K-Algebra-Struktur. Das ist irgendwie das Natürlichste der Welt. Heißt einfach nur, dass Delta quasi einfängt, dass A auf V wirkt. Also dass V ein A-Modul ist. So, wenn wir uns erinnern, wie wir definiert haben, was ein A-Modul ist, das sah genauso aus. Da hatten wir eine Abbildung, die ein K-Algebra-Homomorphismus war und die uns gesagt hat, wie die Elemente von A auf dem Modul V wirken. Das ist wirklich nur eine andere Sichtweise. Diesmal fangen wir halt mit A an und sagen, wir stellen A über dem Körper K dar. Das heißt, wir suchen nach so einem Vektorraum V, der ein A-Modul ist. Und genauso bei Gruppen. Eine Abbildung von einer Gruppe G, dann aber nicht in die Endomorphismenalgebra, sondern direkt in die GLV, heißt Darstellung der Gruppe G über K, genau dann, wenn Delta ein Gruppenhomomorphismus ist. Und für die Leute, die schon mehr mit Gruppenwirkung und so gemacht haben, ist das ganz natürlich. Das heißt einfach nur, man kann die Gruppe auf einem K-Vektorraum wirken lassen. Also, dass es eine Darstellung der Gruppe G gibt über den Körper K, heißt einfach nur, dass es möglich ist, die Gruppe auf einem K wirken zu lassen. 10.000 verschiedene Formulierungen für die gleiche Sache. Und wir kennen deswegen auch den ganzen Beispiel. Wir nehmen n kreuz n Matrizen über k und dann haben wir eine Darstellung auf so eine ganz natürliche Weise, indem man k auf n nimmt und dann einfach Multiplikation macht. Man nimmt die Vektoren, fasst sie als Matrizen auf, multipliziert von rechts mit der Matrix. Fertig ist der Spaß. 2 sei k auf n. Es gibt eine Darstellung von A über K, sozusagen Vermöge V, nach dem Motto V ist der Raum, mit dem wir das sehen. Das kann man auch alles machen.
Matrizen. Ach, jetzt ist das der gleiche Buchstabe, das ist natürlich nicht so schön.
Und wenn wir die gleiche Abbildung nehmen und uns beschränken auf invertierbare Matrizen, dann kriegen wir eine Darstellung der Gruppe GLNK. Und natürlich muss ich nicht den K und N nehmen. Ich kann irgendeinen n-dimensionalen Vektorraum nehmen. Die Dimension muss einfach nur zur Größe der Matrizen passen. Und da muss ich mir vielleicht bei der Definition der Abbildung mehr Mühe geben. Hier war es halt einfach. Mit dieser Multiplikation, das ist dann vielleicht nicht so, aber das Prinzip
ist dann klar. Das kennen wir auch schon wieder aus der linearen Algebra. Da arbeiten wir also im Prinzip die ganze Zeit mit Darstellungen, aber ohne diese Sprache zu verwenden. Und als ich gerade über das Beispiel nochmal kurz nachdachte, da habe ich so überlegt, ich weiß gar nicht, wie das historisch ist. Also was ich weiß ist, dass die Darstellungstheorie so anfing, dann hat man irgendwie über Transformationen geredet, das war alles noch sehr unübersichtlich, es gab viel von der modernen Notation noch nicht und es war auch ganz lange nicht klar, ob das eine fruchtbare Art ist, über Gruppen nachzudenken. So, also wenn wir jetzt so 100, 110, 120 Jahre zurückgehen, dann gab es manche dieser Konzepte schon, aber nicht in dieser modernen Sprache und es war halt alles noch sehr mühsam, man musste sehr viel zu Fuß rechnen und es war nicht klar, taugt es was, bringt es irgendwas, kann man damit schöne Resultate beweisen und erst als dann die ersten richtig tollen Sätze kamen, die man mit diesen Methoden beweisen konnte, da ging das irgendwie los, ja okay, das sollte jetzt wirklich eine eigenständige Theorie sein, die sich irgendwie gut entwickelt, wir brauchen gute Konzepte, gute Wörter, bla bla bla. Aber es gibt schon diese verschiedenen Sichtweisen. Man kann das alles mit Darstellung machen und ganz konkret damit, wie Sachen auf irgendwas wirken. Oder man kann diese sehr abstrakte, modultechnische Sichtweise nehmen, die wir jetzt ja auch eine ganze Zeit lang eingenommen haben. Und das macht später vieles einfacher, wenn man dann diese Zitate alle so bringen kann und das nicht alles zu Fuß nachrechnen muss. Was ich aber nicht weiß, ist, was sich wann historisch entwickelt hat. Und das fände ich jetzt mal ganz spannend, nachzugucken. Kam eigentlich zuerst das Rechnen mit den Transformationen oder kam zuerst diese etwas abstraktere Sichtweise auf die Algebren? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass diese abstrakte Sichtweise auf sowas wie Algebren erst deutlich später kam, so mit Emmy Noether und so. Da müsste ich tatsächlich mal nachlesen. Fände ich jetzt interessant. Bitte mal Entschuldigung für das kleine Selbstgespräch, aber gerade als ich dachte, ja, wir drücken jetzt dasselbe zum fünften Mal anders aus, das muss den Leuten ja auch aufgefallen sein, als sie es entwickelt haben. Okay, Lemma 3.2 beweist sich von selbst vor unseren Augen. Lemma 3.2 sagt nämlich das, was ich gerade schon angedeutet habe. Wir drücken hier etwas nochmal in einer anderen Sprache aus, was wir schon kennen. Und es gibt einen natürlichen Zusammenhang zwischen A-Modulen und Darstellung von A und genauso G-Modulen und Darstellung von G. Das ist im Prinzip alles dasselbe. Und die ganzen Rechenregeln übertragen sich. Das heißt, dass man ein Modul ist, dass es sich mit der Wirkung so verträgt, ist genau das, was wir da oben halt Homomorphismen haben. So, das sollte aber einmal irgendwo stehen. Das ist also Nummer 2. So eine Alpha, das Geld haben. Voraussetzung 1, sein von K-Vektorraum und Delta von A nach N nach V, eine Darstellung von A. Und bei K sage ich jetzt nicht dazu, weil man das sieht. Dann ist V ein A-Modul. Ja, okay. Das war uns, glaube ich, schon vorher klar. Und genauso kann ich umgekehrt, immer dann, wenn ich ein A-Modul V habe,
den benutzen, um eine Darstellung von A über K zu basteln. Ja, das ist irgendwie auch klar. Umgekehrt. Liefert jeder A mit V eine Darstellung von A über den Körper, über den V definiert ist. Das schreibe ich jetzt nicht dazu, aber da muss man vielleicht manchmal drauf achten. Und das Gleiche gilt für Gruppen. Wenn ich also jetzt mit einer Darstellung einer Gruppe anfange, dann kriege ich halt ein Modul für die Gruppe und umgekehrt. So, und tatsächlich bin ich in Versuchung, den Beweis gar nicht hinzuschreiben, sondern nur kurz zu kommentieren, was da passiert. Na, wenn ich mit so einer Darstellung anfange, dann heißt es doch, dass ich jetzt für jedes A aus A eine Wirkung definieren kann. Denn ich lande ja hier drüben, dann kriege ich ja sofort eine Wirkung auf V. Und die Tatsache, dass das ein AG von Homomorphismus ist, das Delta, führt dazu, dass diese ganzen Moduleigenschaften gelten. Das schreibt man einfach so hin. Und genauso umgekehrt. Wenn ich mit einem A-Modul anfange, dann benutze ich die Rechenregeln, um zu sehen, dass die Abbildung, die jedem A den entsprechenden Endomorphismus zuweist, den ich von der Wirkung her habe, dass die ein AG von Homomorphismus ist. Also das haben wir alles schon gesehen. Da passiert nichts Neues. Na, dann kann ich auch wieder, da müssen wir auch wieder nichts machen, beim nächsten Korollar sagen wir, naja, genauso wie es eine Korrespondenz gibt zwischen G-Modulen und K-G-Modulen, gibt es jetzt auch eine Korrespondenz zwischen Darstellung von G und Darstellung der Gruppenalgebra, und zwar auf genau die gleiche Weise. Steht genauso, wie wir das vorher bei den Modulen gesehen haben. In dem einen Fall ist es eine Einschränkung. Ich habe also schon eine Darstellung für die Gruppenalgebra KG und dann schränke ich die ein auf die Gruppe G und dann muss ich mir nur klar machen, dass das dann dass es im richtigen Zielbereich landet und dass es ein Gruppenhomomorphismus ist, ist dann klar. Und umgekehrt kriege ich durch Ausdehnung von der Gruppe G aus eine Darstellung auch von der Gruppenalgebra. Das ist also eine Übersetzung dieser neuen Begrifflichkeit zusammen mit dem, was wir schon über Modul wissen. Da schreibe ich also auch nur so einen Kommentar hin, dass es das Lemma davor ist und Lemma 1.8, wo wir uns das klar gemacht haben. Einschränkung bzw. Ausdehnung. Und das Lemma von davor. So, warum sollen wir die ganzen Rechnungen nochmal hinschreiben, wenn wir die alle schon 10-mal gesehen haben? Stattdessen möchte ich an einem Beispiel nochmal aufgreifen, was wir in einer Übungsaufgabe gemacht haben. Und das Beispiel wird auch kurz, weil wir eben schon darüber gesprochen haben. Da geht es um diese sehr natürliche Darstellung von symmetrischen Gruppen auf Vektorräumen, die passende Dimensionen haben. Das gucken wir uns jetzt noch einmal an für diesen Drei auf einem dreidimensionalen Vektorraum. Und ich mache es auch nur deshalb, weil ich da noch ein, zwei Wörter einführen möchte, damit ich die in Zukunft benutzen kann. Denn was wir ja gesehen haben, ist, bei dieser sehr natürlichen Darstellung, wo man einfach eine Basis hernimmt und die Basisvektoren permutiert, dass dann da als Abbildungsmatrizen Permutationsmatrizen rauskommen. Und man nennt das ganze Ding dann auch Permutationsdarstellung. Wenn ich also eine symmetrische Gruppe habe, und die kann ich ja möglicherweise auch sehr viele unterschiedliche Arten darstellen, auf irgendwelchen Körpern, dann gibt es immer diese eine Darstellung, die sozusagen ganz natürlich ist, wo ich nämlich einen Vektorraum der passenden Dimension habe und dann so mit der Basis hantiere. Und das nennen wir Permutationsdarstellung. Damit wir in Zukunft nicht jedes Mal sagen müssen, hier bla 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 so und so. Permutationsdarstellung, dann ist jedem klar, was gemeint ist. Vektorraum der passenden Größe, feste Basis, die Elemente werden permutiert. Das möchte ich einmal festhalten und ich habe mich entschieden, das in einem Beispiel zu machen. Und das machen wir direkt oder? Wir können ja in der Übung auch noch mal ein bisschen drüber reden, wenn wir wollen.
Ich mache das jetzt nicht nur für Sum 3, sondern direkt allgemein. Und es gibt in...
Da bin ich mir jetzt aber wirklich sicher, dass das Serie 4 ist.
Die ich gerade mehr oder weniger fertig geschrieben habe, in der gibt es genau dazu eine Aufgabe. Zu dieser Permutationsdarstellung ganz allgemein für Sum n. Für jedes n aus n hat Sum n eine, ich schreibe jetzt mal sehr natürliche, so unter uns, Adapters vielleicht, eine sehr natürliche Darstellung, ups, über K, K ist ja irgendein Körper, vermöge K auf N, und das nenne ich jetzt mal die Permutationsdarstellung. Da gibt es jetzt im Prinzip auch nicht nur eine, aber es gibt sozusagen nur einen Typ von Darstellung, der so aussieht. Nämlich, dass ich mir eine feste, geordnete Basis hernehme und dann die Basiselemente so vertausche, wie die Permutation es sagt. Und dann mache ich die lineare Auslegung. Das ist wohl definiert, weil, ach so, G ist noch nicht benannt. G ist zum N, Entschuldigung, das hätte ich vorher sagen sollen. Ich bilde die Basisvektoren ab, indem ich die Indizes abbilde. Dann ist die k-lineare Fortsetzung. Fortsetzung dessen zu, was ich hier für die Basis definiert habe. So. Was ist das Besondere? Naja, da nur Basisvektoren vertauscht werden, sind in den Matrizen nur 0 und 1. Das haben wir uns alles an Beispielen schon überlegt und wir haben uns auch überlegt, wer es mit der Determinante ist, bla bla bla. Und wir haben uns angeguckt, was da invariante Teilräume sind und wir haben uns die Spur angeguckt und so und lauter solche Sachen. Das haben wir alles zwar erstmal nur an kleinen Beispielen gemacht, aber so wie wir das Prinzip besprochen haben, vermute ich mal, dass den meisten klar geworden ist, dass man das für alle symmetrischen Gruppen so konstruieren kann. Und ja, das steckt hinter der Permutationsdarstellung. Ich gucke jetzt mal, ob ich dazu noch irgendwas anderes sagen wollte. Ja. Ja, das wird treu, aber halt nicht irreduzibel im Allgemeinen. Also außer wenn alles sehr sehr kleines. Abbildungsmatrizen dazu haben wir auch schon gesehen. Da muss ich, glaube ich, jetzt gar nichts mehr zu sagen. Oder ich wollte eigentlich nur das Beispiel nutzen, um das Wort einzuführen, Permutationsdarstellung. Dann kann ich nämlich jetzt Generalvoraussetzung G einführen, die auf der Serie steht. Ich glaube, dass es im Wesentlichen, dass G eine endliche Gruppe ist. Ja, und K in Körper und alle erwähnten Vektorräume, das steht hier wirklich so, und alle erwähnten Vektorräume sind endlich erzeugt. Okay, schreibe ich das dahin. Voraussetzung B. Wenn wir einen Vektorraum sehen, oder ich eine Einführung
unglaublich. Dann.
Okay,
dann weiß ich, was ich jetzt noch machen möchte. Es kommt noch eine Definition und dann kommt ein Lemma, das im Prinzip auch wieder nur eine Umformulierung von Sachen aus, denen ein Algebra ist.
Und dieses Lemma hat zwei Richtungen, bei denen man die gleiche Ebene hat. Und die eine Richtung machen wir zusammen und die andere Richtung ist eine Übungsaufgabe. Tatsächlich steht Serie 4. Wir reden da gleich am Ende nochmal kurz drüber, wie das weitergeht mit den Übungen. Serie 4 steht wirklich so ein bisschen unter dem Stern. Wir üben dieses ganze Zeug, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigt haben, und wir üben das ganz oft und es sieht immer fast gleich aus und die Aufgaben sind,
haben häufig ähnliche Ideen, aber weil das die Kernideen sind, üben wir die jetzt einfach nicht nur einmal, sondern fünfmal. Das ist so ein bisschen der Tenor.
Definition, die ich einführen möchte, ist die von Äquivalentendarstellung.
Also die Vorstellung dahinter ist, dass man, ich fange jetzt mal mit einer Gruppe an und ich habe zum Beispiel jetzt für die gleiche Dimension mehrere Darstellungen einer Gruppe, vielleicht sogar über den gleichen Körper und habe so das Gefühl, eigentlich unterscheiden sie sich nicht wirklich. Eigentlich ist es so, als würde ich jetzt nur zum Beispiel Basisklasse.
Und wir wollen jetzt ein Wort dafür haben, wann zwei Darstellungen sich im Wesentlichen nicht unterscheiden. Die sind dann vielleicht nicht gleich.
Die Gruppe wirkt schon ein bisschen unterschiedlich, aber im Wesentlichen sind diese Darstellungen nicht zu unterscheiden. Man kann da keine, man gewinnt sozusagen keine neuen Erkenntnisse, wenn man die eine schon kennt und dann die andere sieht. Und das möchte ich festhalten mit dem Wort der, mit dem Begriff der Äquivalenz. Achso, zuerst möchte ich noch sagen, was es heißt, dass eine Darstellung treu ist. Das ist das, was wir denken, nämlich, dass der dazugehörige Modul treu ist.
Also Darstellung heißt treu. Da könnte man einfach sagen, wenn der Kern trivial ist, genau dann. Eine Darstellung ist ja eine Abbildung. Also würde ich sagen, die heißt treu, genau dann, wenn der Kern trivial ist. Beziehungsweise ist dasselbe, wenn der dazugehörige Modul treu ist. Genau, bei
Gruppen zumindest, da sage ich es immer dazu, dass es dasselbe ist, als dass der Kern trivial ist. Das ist bei Algebren vielleicht nicht so klar, was ich damit meine. Das sollte ich also nicht hinschreiben.
Treu, genau dann, wenn der zugehörige Modul treu ist. Genau dann, wenn der zugehörige Modul treu ist. Jetzt kommt die Äquivalenz. Seine Form 1, Form 2, G-Modulen und Delta 1 von G nach Form 1 bzw. Delta 2 von G nach Form 2. Darstellung. Dann heißt die Darstellung äquivalent. Äquivalente Darstellung genau dann, wenn die sich sozusagen nur durch Anwendung eines Vektorraumisomorphismus unterscheiden. Ich schreibe jetzt nochmal genau hin, was das heißt. Alpha minus 1 nach 2 gibt. So. Das gilt. Alpha minus 1
hat.
Nicht nur sind V1 und V2 isomorph als Vektorräume, sondern diese Isomorphie ist sogar irgendwie noch mit der Wirkung von G verträglich. So kann man sich das ungefähr veranschaulichen. Denn wenn ich das hier anders schreibe, dann sage ich ja, für jedes G aus G ist egal, ob ich zuerst mit G wirke und dann den Isomorphismus ausführe oder ob ich zuerst den Isomorphismus ausführe und dann mit G wirke im anderen Raum. Das heißt, ich muss jeweils gucken, was ist die Wirkung, deswegen Vektor 1 und Vektor 2, deswegen so explizit, aber im Prinzip ist es das. Und wieder sehen wir, dass wir ein Konzept, das wir schon kennen, hier einfach nochmal anders formulieren. Jetzt mit der Sprache der Darstellung. Und Lemma 3.5 ja, sagt uns einfach, wie man das ablesen kann. Ganz einfach. Wie gesagt, die H-Algebra fortgeschrittene. Und sich ein bisschen damit zu beschäftigen und verschiedene Wege zu sehen, wie man Äquivalenz erkennen kann, ist dann auch ein gutes Hilfsmittel, um überhaupt auf Ideen zu kommen, wie Darstellungen aussehen können, die nicht gleich sind, aber äquivalent. Denn da muss man auch mal ein Gefühl für kriegen. So, in Lemma 3.5 haben wir unsere Voraussetzung G. Dann wollen wir ganz viele Notationen haben, zwei Modulen, zwei Darstellungen. V1, V2 sei G-Modulen mit dazugehörigen Darstellungen Delta 1, Delta 2. Ist das okay, wenn ich das so schreibe? Ist dann klar, was gemeint ist? Modulen mit dazugehörigen Darstellungen und dann ist das gemeint, was ich da oben nochmal so hingeschrieben habe. Das heißt, dass dann die Darstellung von der Gruppe in die dazugehörige GL geht. Und ich möchte das nochmal sagen, wenn ich solche Fragen stelle, ist Nein eine akzeptable Antwort. Ist okay, machen wir meine erste Stelle. Ich frage, ist es okay, wenn ich das so und so mache und dann sagen wir, nein, nein, bitte ausführlich jetzt schreiben und dann mache ich das. Mit dazugehörigen Darstellungen. Delta 1, Delta 2. Und dann brauche ich noch Basen. Geordnete Basen B1 Hut und B2 Hut jeweils für V1 und V2 über K. Sein 1 Hut bzw. 2 Hut geordnete K-Basen von V über K. Hinschreiben, wie man Äquivalenz anders fassen kann, nämlich über Abbildungsmatrizen. Wir sind gleichwertig folgenden Aussagen. Naja, einmal, dass Delta 1 und Delta 2 äquivalent sind. Wir können ja mal kurz überlegen, was man auf jeden Fall weiß. Nach Definition müssen V1 und V2 die gleiche Dimension haben, sonst wäre es ja gar nicht möglich, dass man da einen Vektorraumisomorphismus hat. Das können wir also schon mal hinschreiben. Aber das reicht noch nicht, denn wir brauchen auch diese Verträglichkeit mit der Wirkung der Gruppe. Und das können wir jetzt anders ausdrücken, wie gesagt, mehr in der Sprache linearer Algebra, indem wir nämlich sagen, naja, es gibt eine invertierbare Matrix, derart, dass wenn man die Abbildungsmatrizen für jeweils Delta 1 von G und Delta 2 von G sich anguckt und immer mit der passenden Basis, dass man dann die eine und die andere überführen kann mit Hilfe von einer invertierbaren Matrix. Ich hoffe, dass jetzt bei vielen schon so Zuckungen einsetzen im Hinterkopf nach dem Motto Basiswechsel und so. Genau, das machen wir nämlich gleich. Es existiert eine invertierbare Matrix, da schreibe ich mal. Ah, ich habe die Größe nicht, ne? Das war schlüssig von mir. Okay, dann schreibe ich einfach, es existiert eine invertierbare Matrix T über K natürlich. So, und die ist fest. Die haben wir einmal und dann ist es immer dieselbe für jedes Gruppenelement. Für alle, die erst gilt. T minus 1, Stern, Abbildungsmatrix für Delta 1 G, bezüglich der Basis B1 gut. Gleiche wie die Abbildungsmatrix für Delta 2 von B bezüglich der Basis B2. So. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich da jetzt so die 1, 2, 3 Hauptideen nochmal sagen würde, die man da braucht, und die bestimmt die Hälfte sowieso schon im Hinterkopf hat jetzt, dann würden Sie mir das so glauben. Aber ich glaube, dass es eine gute Idee ist, sich hier nochmal ein paar Sachen aufzuschreiben. Deswegen also eine Richtung jetzt hier mit mir und eine Richtung als Übungsaufgabe, weil man da doch nochmal ein paar Konzepte aus der linearen Algebra wiederholt und vertieft, die hier wichtig sind. Und das Prinzip ist ja Basiswechsel im Wesentlichen. Und dann machen wir jetzt die eine Richtung. Oder das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Basiswechsel, sollte ich sagen. Denn wir haben ja immerhin schon zwei Vektorräume, die durchaus verschieden sein könnten. Dann ist es nicht ganz dasselbe. Aber die Idee ist dieselbe.
Okay, wir haben zwei Richtungen. Von A nach B und von B nach A. Und ich habe entschieden, dass die Richtung von B nach A die Übungsaufgabe ist und dass wir die andere beweisen. So, B nach A. Das ist eine Übung.
Also voraus, dass wir die Äquivalenz haben und nehmen uns dann einfach so einen
Vektorraum-Isomorphismus Alpha her. Wir haben ja da oben noch die Definition stehen. Super, nehmen wir die Notation genau von da. Das ist Alpha, V1, nach V2, 1k, Vektorraum-Isomorphismus. So, dass für alle, die erst die da steht, kann man abschreiben. Alpha plus 1, Stern Delta 1 von G, Stern Alpha gleich Delta 2 von G. Und ich habe es vorhin nicht kommentiert, aber es hat auch keiner komisch geguckt, oder auch keine, dass ich hier so ein Alpha minus 1 hinschreiben kann, liegt daran, dass Alpha ein Isomorphismus ist und deswegen DLT. Deswegen ist es überhaupt sinnvoll. Das wäre so eine Frage, die man sich auch nochmal stellen könnte an der Stelle. Okay, was mache ich? Ich benutze, dass ich für jeden Vektorraum-Isomorphismus eine Abbildungsmatrix hinschreiben kann. Da muss ich mich nur vorher mit mir selbst einigen, was für Basen ich benutzen möchte. Ich benutze einfach für V1 die Basis B1 gut, die ich da schon habe. Steht da irgendwo. Und für V2 die Basis B2, die ich ja schon irgendwie habe. Und dann schreibe ich einfach die Abbildungsmatrix für Alpha hin bezüglich dieser Basen. Und die nenne ich T. Und damit bin ich dann auch schon fertig. Das ist T, die Abbildungsmatrix für Alpha bezüglich B1 und B2. Und jetzt muss ich doch nur wissen, dass, und das ist lineare Algebra, dass Abbildungsmatrizen zu Vektorraum-Isomorphismen invertierbar sind. Deswegen ist T invertierbar. Nicht nur das, das ist der lineare Algebra, sondern ich weiß auch, wie sich was die inverse Matrix tut. Denn die inverse Matrix ist genau die Abbildungsmatrix für die Umkehrabbildung, wenn ich die gleichen Basen benutze, aber eben andersrum, sodass es sinnvoll ist. Das ist so Zeug, da könnte ich in der linearen Algebra prüfen, ja, stimmt, mein Regel, weil ich das alles so schön finde. Aber hier beherrschen wir uns und sagen einfach nur, T ist invertierbar und T minus 1 ist die Matrix für Alpha minus 1 bezüglich B2 und B1.
erzähle auch gleich, warum meine Assoziation Basiswechsel ist, denn so ähnlich sieht das jetzt aus. Was wollen wir? Ich will... Ach, ich könnte auch hier links anfangen. Warum nicht? Ich fange links an. Theo von 1. Sternmatrix für Delta 1G. Achso, ich brauche noch Seite, die ausgeht. Jetzt ist T hoch minus 1 Stern, Matrix für Delta 1 von G bezüglich B1 Hut, denn hier sind wir im Vektorraum V1, ja, B1 Hut, so, Stern T, ja, was ist das? Da schreibe ich einfach einmal alles hin. Hier steht T hoch minus 1, da habe ich die Abbildung Alpha minus 1 und ich habe B2 Hut, B1 Hut. Stern, meine Matrix in der Mitte. Stern T, T schreibe ich auch nochmal ab. Matrix für Alpha von B1 Hut zu B2 Hut. Und dann starre ich da kurz drauf und erinnere mich an das, was ich in der Algebra gelernt habe. Da habe ich nämlich gelernt, dass die Hintereinanderausführung von Abbildungsmatrizen sich verträgt mit der, oder dass die Multiplikation von Abbildungsmatrizen, so sollte ich es sagen, sich verträgt mit der Hintereinanderausführung von Abbildung, wenn die Basen zusammenpassen. Also gucken wir mal. Hier wende ich einfach Alpha minus 1 an und lande in einer Darstellung mit der Basis B1 Hut. Das passt zusammen mit der nächsten Abbildungsmatrix, die bei B1 Hut startet. Also kann ich diese beiden Abbildungen nacheinander ausführen und die bekommen dann die Abbildungsmatrix raus für die Hintereinanderausführung mit den Basen B2 Hut und B1 Hut. Und jetzt höre ich da nicht auf, sondern mache direkt weiter, denn hier passen die Basen auch zusammen, also kann ich direkt noch die Hintereinanderausführung mit Alpha dazu schalten. Und dann steht da Matrix von Alpha minus 1 Stern Delta 1 G Stern Alpha. Und ich fange hier mit B2 Hut an. Und wenn ich ganz am Ende angekommen bin, bin ich auch wieder bei B2 Hut. Okay. Und jetzt verwende ich, dass ich die Abbildung, die hier vorne steht, kenne. Die kann ich nämlich umschreiben als Delta 2 von G wegen der Äquivalenz. Und dann habe ich hier die Matrix stehen, die ich haben möchte, glaube ich. Gucken wir mal nach. Das sieht doch sehr gut aus. Ja. Und im Prinzip die gleiche Idee, nur rückwärts gedacht und dann dementsprechend auch ein bisschen anders aufgeschrieben, wie halt die andere Richtung. Und das möchte ich dann schon gerne nochmal sehen, weil es, wie gesagt, eine Wiederholung von Argumenten aus der linearen Algebra ist, die durchaus wichtig sind jetzt gerade. Aber damit wäre ich jetzt erstmal fertig. Dankeschön.